Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Und jetzt zu den Straßen von Berlin, wo Theodor Fontane etliche seiner berühmtesten Romane angesiedelt hat und auch dort länger gelebt, gewohnt hat. Über 12 Berliner Adressen verzeichnet seine Biografie. Die meisten Domizile sind zwar zerstört, aber wenn man die Spuren richtig liest, dann wird man ganz schön fündig. Derzeit ist ja großes Fontane-Jubiläumsjahr, der 200. Geburtstag steht an im Dezember. Allenthalben wird vorgefeiert, auch im Berliner Literaturforum im Brechthaus, wo zum Auftakt einer opulenten Fontane-Woche jetzt ein ebensolcher Stadtspaziergang startete. Unter kundiger Anleitung des Publizisten Michael Bienert und unser Autor Etienne Röder ist mal mitgegangen.
Vor der kleinen Fontane-Apotheke wurde es ziemlich eng. Immer mehr Interessierte drängten sich traubenförmig um Michael Bienert, der seine literarische Führung zu Theodor Fontane im ehemaligen Diakonissenkrankenhaus am Bethaniendamm begann.
Ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, weil ganz viele Leute jetzt ohne Anmeldung gekommen sind. Ja, sonst hätten wir
ja noch. Ich bin nachts zugegangen.
Ja, okay. Dankeschön.
Der gelernte Apotheker Fontane kam 1848 im Revolutionsjahr nach Berlin, um dort zwei dieser Diakonissen in der Pharmazie auszubilden. Später schrieb er darüber:
Aber ein bestimmtes Verdienst kann ich mir doch selber zuschreiben, und zwar das Verdienst, dass ich selber so wenig wusste. Das ist in solchem Fall wie der meinige, war immer ein großer Segen. Je weniger man weiß, desto leichter ist es, das, was man zu sagen hat, in Ordnung und Übersichtlichkeit zu sagen.
Ordnung und Übersichtlichkeit. Die Bedingungen waren ideal für Fontane, denn er hatte neben seiner Lehrtätigkeit genug Muße zum Schreiben. Und in diese Zeit fiel schließlich auch sein Entschluss, Berufsschriftsteller zu werden. Die Zeiten waren aufwühlend, und so sehr er später als preußisch-bürgerlicher Autor galt, im Revolutionsjahr schrieb Fontane aus Berlin an einen Freund:
Ich bin nicht in der Stimmung, auf deinen unendlich friedlichen Brief, der nach jedem beliebigen Jahrgang nur nicht nach 1848 schmeckt, einzugehen. Die Ereignisse fordern zum Kampf heraus. Mit dürren Worten hast du nicht auf väterlicher Rumpelkammer eine alte, aber gute Büchse. Ich fordere es von dir als einen Freundschaftsdienst. Hätte ich Zeit und namentlich Geld, ich wäre ein Wühler comme il faut, denn alles ist faul.
Irrungen und Wirrungen, so war der Stadtspaziergang betitelt. Und Michael Bienert traf nicht nur Vorkehrungen für die körperliche Unversehrtheit seiner Gäste.
Wir müssen jetzt mal gerade dem Radfahrer einen Durchgang schaffen. Klingeling, Achtung. Noch nie einer bei einer Stadtführung von mir überfahren worden.
Er führte sie auch an tatsächliche Schauplätze aus Fontanes Werken. Unweit vom Bethanien stieß einst der luisenstädtische Kanal in die von Villen und Fabriken gesäumte Spree. An genau jener Stelle, hinter der Köpenicker Straße, befand sich im Roman Jenny Treibel die Treibelsche Villa. Nach Kreuzberg floh auch die Protagonistin der Irrungen und Wirrungen, Lene, die unweit des bereits erwähnten und später vom Gartenplaner Erwin Barth zugeschütteten luisenstädtischen Kanals eine Prachtwohnung bezog.
Und was noch wichtiger für ihre Gesundheit und Erholung, dass sie nun keine Furcht mehr vor einer Begegnung mit Botho zu haben brauchte. Wer kam nach dem Luisenufer? Botho gewiss nicht. Es gibt ja bei Fontane Frauenfiguren, die scheitern, weil sie mit den Rollen, die ihnen die Gesellschaft zubilligt, überhaupt nicht klarkommen. Aber es gibt natürlich auch so eine Figur wie die Lene aus Irrungen, Wirrungen, die ihr Leben selber in die Hand nimmt.
Jenny Treibel oder auch Lene, die Heimarbeiterin, die sich allein durchschlägt und ihr Glück schließlich nicht mit dem Adligen, sondern mit einem Unternehmer findet. In seinen Werken zeichnete Fontane seine Frauenfiguren mit dem wertschätzenden Blick fürs Scheitern. Doch was faszinierte ihn daran so sehr?
Was fasziniert Sie denn an Frauen? Er hatte einen Blick für die Stärke, die Frauen haben können, aber natürlich auch für die Verletzlichkeit. Und er hatte natürlich einen sehr kritischen Blick auf die männlichen Zeitgenossen. Gerade dieses militärisch geprägte Bild von Männlichkeit, das wird ja von ihm dekonstruiert. Da bleibt ja nichts Positives mehr übrig. Zum Beispiel
kaum etwas Positives ließ auch Alfred Döblin an Fontane. Man hat seinen Fontane wie ein liebes Stück Hausrat in der Wohnung, schrieb dieser. Gelegentlich betrachtet man ihn. Er ist selbstverständlich da. In seinen besten Sachen hat er eine ruhige, wissende, verzichtende Geistigkeit. Döblin, der Expressionist, erlebte das moderne Berlin aus einer radikaleren Perspektive als Fontane und stellte die Frage, ob die mittlerweile gewachsene Metropole nicht andere Erzählperspektiven und Strategien brauche.
Ich habe kein Problem, Führung über Döblin und über Fontane zu machen. Und,
auch wenn Fontane das Phänomen Großstadt nicht so versprachlicht hat wie andere nach ihm, so hat er doch in seinen großen Romanen auch eine soziale Topografie beschrieben. Gegen Ende seines Lebens schrieb er, Haus und Herd, Familie und Vermögen sind die Dinge, um die sich die irdischen Interessen drehen. Und mit diesen Interessen auch das Glück. Denn was nicht interessiert, kann auch nicht glücklich machen.
Also man muss dazu eigentlich gar nichts sagen, ne?
Vielen Dank.